NDR 1 Welle Nord. Zur Sache.
Der Sandkasten, der hat sich in einen Pool verwandelt. Die Bäume stehen ziemlich kahl und trist im Garten. Der Rasen ist bemoost und ja, die Stauden, die welken auch so vor sich hin. Das ist das Bild bei uns momentan im Garten. Also ich würde sagen, es ist noch nicht so richtig einladend. Bei uns im Studio NDR 1 Welle Nord Gartenexperte Thomas Balster. Herr Balster, was sind jetzt die ersten Schritte, um unseren Garten aus dem Winterschlaf zu holen?
Naja, erstmal abwarten, das ist ganz wichtig. In Ruhe die Sturmschäden vielleicht begutachten, Rotwein mehr trinken und gelassen drauf gucken, dass alles abtrocknen kann. Das ist schon mal viel wert. Vielleicht Gartenskizzen rauskramen, neue anlegen, dass man weiß, was man vielleicht im Frühjahr alles machen kann. Und ja, erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Das ist jetzt das A und O.
Also, wenn ich das richtig verstehe, erstmal drin bleiben und noch gar nicht sofort lossprinten.
Richtig. Wobei man aber auch sagen muss, es war ja zeitweise sehr trocken im Garten. Das glaubt man jetzt gar nicht. Jetzt ist so langsam wieder ein bisschen Bodenfeuchtigkeit da und das ist für die Zukunft nicht schlecht, wenn man neue Gehölze und Stauden pflanzen möchte. Ansonsten kann man aber auch dran denken, wenn es denn mal endlich wieder trocken sein wird, dass man die Sturmschäden an Gehölzen beseitigt, dass man da einfach rangeht, das ist wichtig. Und dass man so langsam die ganzen Altlasten von den Stauden, die verblüht sind, von den Gräsern aus den Beeten rausholt, weil es ist ja doch alles so ein bisschen wie, naja, wie nach so einem Orkantief halt üblich, kreuz und quer. Und da macht es Sinn, da jetzt einfach ranzugehen. Aber wie gesagt, manches darf man noch nicht. Viele Flächen müssen erstmal in Ruhe abtrocknen, gerade Rasenflächen. Und darum sollte man wirklich noch ein bisschen entspannt das Ganze angehen.
Mhm. Ich weiß, im Winter kann man ja auch viele Sachen zurückschneiden. Und tatsächlich zum Thema Rückschnitt, da haben wir schon eine ganze Menge Fragen bekommen. Mhm. Ich würde sagen, wir arbeiten den Stapel jetzt mal Stück für Stück ab.
Gerne.
Joachim Meyer aus Pinneberg schreibt zum Beispiel, Moin, kann man auch eine Zaubernuss zurückschneiden? Und wenn ja, wie?
Kann man auf jeden Fall. Zaubernüsse sind ja ganz edle Gehölze in gelben, in bräunlichen, rötlichen Farbtönen. Übrigens bei der Gelegenheit, wer sich dafür interessiert, so eine ganz tolle Sammlung an Zaubernüssen, Hamamelis botanisch, die gibt's im Gartenbauzentrum in Ellerhub zu sehen. Gerne mal angucken, auch wenn die Blütezeit fast vorbei ist. Wichtig ist zum Thema Schnitt, ja, man kann diese edlen Gehölze zurückschneiden, direkt im Anschluss an die Blüte, zum Frühjahr hin auf jeden Fall, so dass die natürliche Wuchsform erhalten bleibt. Die wachsen sehr schön, bilden schöne alte Triebe und wenn die zu lang werden, dann werden die so eingekürzt, dass man all das, was zu sehr nach innen wächst, was zu verästelt und krank ist, dass man die rausschneidet und dass man nach Möglichkeit dafür sorgt, dass man alte Triebe dort kappt, wo ein junger Trieb, ein junger Seitentrieb schon austreibt nach außen hin, dass die Krone nicht zu dicht wird, beziehungsweise das Gehölz nicht zu sehr nach innen entwickeln kann. Das geht sehr wohl. Anschließend nach Möglichkeit auch im Frühjahr organisch düngen oder auch mineralisch, dass sich die Pflanze wieder regenerieren kann. Und dann kann man auch diese Zaubernüsse zurückschneiden.
Hm. Ursel Petersen aus Bad Oldesloe hat einen Geißblatt. Sie sagt, der ist sehr üppig geworden und rankt ziemlich gut. Aber im unteren Bereich, da ist er kahl und wenig belaubt. Mhm. Und sie würde gerne wissen, ob da jetzt auch ein Schnitt empfehlenswert wäre. Und auch natürlich, wenn ja, wann der richtige Zeitpunkt wäre.
Mhm. Bei den Geißblättern gibt es ja ganz viele kletterartige Pflanzen. Sommergrüne, auch Wintergrüne. Und sie haben den Vorteil, diese Lonicera-Gewächse, botanisch heißen die so, dass man sie radikal zurückschneiden kann. Dann treiben sie von unten buschig wieder durch und entwickeln dann auch im Laufe der Vegetationsperiode lange neue Triebe. Man kann das ruhig jetzt schon machen, auch wenn es Frost geben sollte. Diese Lonicerren, also botanisch heißen die so, können eine Menge ab. Übrigens auch die Immergrünen, wie Henrii beispielsweise. Hartes Herz und scharfe Schere, das gilt auch dafür. Ruhig schon radikal ranschneiden, dann treibt die Pflanze auch gut wieder durch. Nach Möglichkeit grundsätzlich auch da abwarten, wenn es trocken ist, schneidet man besser, als wenn es so feucht ist. Das ist ganz klar, um Pilzinfektionen vorzubeugen. Aber dann kann man sich so langsam schon ranmachen. Kein Problem.
Und nächste Frage zum Thema Rückschnitt. Hannegret aus Husum schreibt, auf ihrem Grundstück steht eine riesige Weiß- und Feuerdornhecke, die überwuchert die Auffahrt komplett und sie würde gerne wissen, wie weit sie die jetzt zurückschneiden kann, ohne dass sie zu sehr darunter leidet.
Ja, da kann man schon fast sagen, beliebig stark. Allerdings sollte man ein Datum im Auge behalten. Zum 1. März geht aus Vogelschutz- und Naturschutzgründen die Zeit der radikalen Schnittmaßnahmen zu Ende. Mhm. Darum sollte man dann einfach jetzt schon mal die Säge bereitlegen. Grundsätzlich kann man sogar bodennah die meisten Pflanzen, Krategus, Weißdorn, Feuerdorn, zurückschneiden. Die verkraften das sehr gut. Je stärker der Rückschnitt ist, umso stärker ist der Austrieb. Mhm. Von daher darf man da auch keine Angst haben und nichts ist schlimmer, als diesen klassischen Hausmeisterschnitt durchzuführen. Alles auf Bauchhöhe abschneiden ist furchtbar. Also ruhig ein bisschen tiefer rangehen, dass nach unten auch wieder Licht an die Gehölze kommen kann, dass sich neue Triebe bilden, dass die Pflanze kompakt und wüchsig wieder durchtreibt. Das ist wichtig. Und viele Leute haben echt Angst vor ihren eigenen Pflanzen. Da ist es schon wichtig, dran zu denken, so eine Pflanze schlägt ja nie zurück, das ist das Gute. Und manchem würde es gut tun, sich vorher ein bisschen Mut anzutrinken, dass die Pflanzen dann einfach radikal zurückgeschnitten werden. Ran, das vertragen diese robusten Gehölze ohne Probleme.
Alles klar. Mhm. Dann würde ich sagen, wenn noch Fragen sind zum Thema Rückschnitt, immer her damit. Gerne eine Mail an studio@wellenord.de und zu allen anderen Themen. Sie stehen bereit noch bis kurz vor 20 Uhr und dann arbeiten wir uns Stück für Stück dadurch.
Sehr gerne.
Hier zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Sturmtief Sabine hat in einigen Gärten bei unseren Hörern Schäden hinterlassen. Da haben wir ein paar Mails bekommen. Eine können wir noch schnell abarbeiten, Herr Balster. Und zwar schreibt Melanie Blunk aus Norderstedt: Wir möchten einen Apfelbaum nachpflanzen als Ersatz für einen alten Cox, der beim Sturm umgestürzt ist. Welche Sorte ist wohlschmeckend und geeignet?
Da gibt es eine ganze Menge. Abhängig vom persönlichen Geschmack natürlich. Für den Hausgarten gut geeignet, geschmacklich hervorragend, fast schon besser als ein Elster, ist zum Beispiel der Topaz. Ein leckerer roter Apfel, den man sehr, sehr gut genießen kann. Es gibt auch den Red Topaz. So ein Herbst-Winter-Apfel, der richtig gut ist. Den Solaris könnte ich auch empfehlen. Das ist so eine gelb-rote Variante, die auch gut schmeckt. Oder als alte Sorte den Freiherr von Berlipsch. Auch der ist geschmacklich gut, für das Klima gut geeignet. Lagerfähig, durchaus ein bisschen robust, wenig anfällig. Und das sind so Sorten, die man auf jeden Fall empfehlen kann.
Holsteiner Cox hatte sie ja geschrieben, ist umgefallen. Mhm. Gibt es den eigentlich noch? Könnte man den noch nachpflanzen?
Den gibt es noch. Schöne alte Sorte von einem Lehrer aus Eutinia ursprünglich mal gefunden. Auch das ist eine sehr schöne, schmackhafte, robuste Sorte, wobei der aber auch durchaus auch schon mal Schorf und Krebs bekommen kann. Auch den gibt es zu kaufen, überhaupt kein Problem. Aber wenn der jetzt hinfällig geworden ist, würde ich einfach mal Mut zu was Neuem haben, woanders nachpflanzen und bitte nicht auf dem gleichen Standort, wo schon Apfel gestanden hat. Dann gibt es so Nachbauprobleme. Gerne mal so einen Standortwechsel vornehmen, 3-4 Meter entfernt, eine Grube ausheben, schön mit Kompost versehen und dann neuen Apfel nachpflanzen, gut ist.
Wenn man möchte, kann man für so einen Hobbygarten ja auch ein halbes Vermögen ausgeben. Die Prospekte, gerade bei den Baumärkten und Discountern, die sind momentan voll von Sachen, die dem Hobbygärtner angepriesen werden. Für wenig Geld gibt es da zum Beispiel sogenannte Frühbeete. Das sind kleine Plastikkisten mit einem durchsichtigen Dach. Das kann man auf und zu machen. Herr Balster, funktioniert das überhaupt und für wen ist es geeignet?
Durchaus. Also es gibt ja Miniatur-Frühbeete und Kleinstgewächshäuser für die Anzucht. Auf der Fensterbank gut geeignet. Das geht sehr wohl für Tomaten, für Chilis, für Kräuter kann man die gut nehmen. Und von daher sind die durchaus empfehlenswert. Und wer es ein bisschen größer haben möchte, weil er einfach richtig Lust auf viel Gemüse hat, dem würde ich schon so ein größeres Frühbeet für den Garten empfehlen, weil man da auch dementsprechend viel mehr mitmachen kann.
Was mache ich denn eigentlich damit? Ich habe genau die Dinger, die ich gesehen habe im Prospekt, die sind, weiß ich nicht, vielleicht so Meter mal 50 Zentimeter ungefähr, vielleicht 30 Zentimeter hoch und dann oben eben dieser durchsichtige Deckel.
Ja.
Und wie nutze ich die dann?
Naja, man kann sie im Prinzip als natürlich beheiztes Frühbeet schon nutzen, um einfach ein bisschen früher schon mal Pflanzen heranzuziehen. Wenn man die zum Beispiel, wenn die etwas größer sind natürlich, auskoffert. Man sollte natürlich erstmal dran denken, dass man diese Frühbeete richtig aufstellt. Also nach Möglichkeit muss die Sonnenenergie natürlich optimal genutzt werden. Das setzt voraus, dass man so diese Frühbeetfenster im flachen Winkel geneigt so nach Süden ausrichtet. Das gilt natürlich auch für Gewächshäuser gleichermaßen. Und dann kann man aus dem Frühbeet zunächst eine Schicht Erde abtragen, Pferdemist 20 bis 30 Zentimeter hoch einbringen. Und dann muss das anschließend festgetreten, gewässert werden und dann kommt oben wieder eine Erdschicht drauf. Und das ist wie so eine natürliche Erdheizung. Und wenn man da dann anfängt, alles Mögliche auszusäen, dann hat man so einen Ernteverfrühungskeimeffekt und kann dann schon früher im Prinzip mit der Ernte beginnen, ohne dass diese Pflanzen frostgefährdet sind. Das ist eine deutlich bessere Sache, als wenn man später zu früh im Freiland anfängt. Ansonsten muss ich sagen, es ist im Freiland noch viel zu feucht, um irgendwas zu machen. Aber im Gewächshaus und auf der Fensterbank, da kann man durchaus schon anfangen auszusehen. Also im beheizten Gewächshaus, wenn man zum Beispiel 12 Grad hat, mittags und nachts 10 Grad, dann kann man schon mal Brokkoli, Frühkohl, Wirsing oder Weißkohl aussehen, Kohlrabi, die klassischen Dinge wie Kopf- und Pflücksalat zur Anzucht von Jungpflanzen, das geht gut. Und auf der Fensterbank gelingt das erst dann, wenn diese kleinen Setzlinge bei guter Qualität auch ausreichend Temperaturen und Licht bekommen. Das heißt zum Beispiel bei Tomaten ab März sollte man mit der Aussaat beginnen und dann wächst sich da schon alles ein bisschen zurecht. Was unproblematisch ist, weniger riskant ist zum Beispiel die Anzucht von Puffbohnen auf der Fensterbank. Die sind wieder ziemlich in Mode gekommen, weil die Zöglinge so bis minus 3 Grad Celsius vertragen. Das ist eine gute Sache und deshalb kann man da eigentlich dann auf jeden Fall schon mal mit der Anzucht beginnen.
Noch eine Frage zu meinem Frühbeet, was ich dann im Garten habe, mit dem Pferdemist und so weiter und so fort. Wenn ich dann meine Jungpflanzen habe, dann pflanze ich die aus und in dem Moment wird das gar nicht mehr genutzt oder kann ich das auch noch irgendwie weiter nutzen?
Man kann es auch weiter nutzen, also man muss auch immer versetzt aussehen. Das bedeutet, dass man die Chance hat, wenn der erste Satz verpflanzt werden kann, dann später also ins Freiland kommt, dass man dann die nächste Aussaat nutzen kann. Also nicht immer alles auf einmal aussehen, sondern immer versetzt. Das bringt natürlich auch eine ganze Menge, dass man über einen langen Zeitraum immer wieder was Frisches hat.
Sie haben das Stichwort Gewächshäuser eben schon angesprochen. Da gibt es ja auch eine riesige Bandbreite. Einige sind so relativ rudimentär mit Metallstangen und einer Plastikplane. Die gibt es schon für unter 50 Euro. Dann gibt es natürlich die richtig robusten mit Glas. Da kann man aber auch schon mal so 1.000 Euro hinlegen. Was ist da das Richtige für wen?
Man muss wissen, was man will. So ein Anlehngewächshaus, zum Beispiel ein Folienhaus für Tomaten, kann doch schon total klasse sein für den Anfang. Da passen 6, 8 Tomaten, Chilis, Paprikas rein. Das ist für die Anfänger sehr gut geeignet. Wenn man Kindern das Gärtnern auf der Fensterbank beibringen will, reicht auch das von Ihnen eben beschriebene Mini-Gewächshaus sozusagen. Das ist schon klasse. Und für die Profis, die vielleicht auch später nochmal ihre Pflanzen frostfrei, ihre mediterranen Gewächse überwintern wollen, für den lohnt sich ein größeres Gewächshaus. Man sollte sich immer fragen, wozu man es nutzen möchte. Und begeisterte Hobbygärtner sollten sich dann gleich lieber ein etwas größeres Glasgewächshaus zulegen. Das bringt mehr unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und es bleibt auch über Jahrzehnte stehen.
Aber zum Anfang kann man ruhig mit so einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Folienteil mal ausprobieren. Ist das überhaupt was für mich?
Genau. Und wenn man dann schon sieht, dass zum Beispiel die Tomaten gut heranreifen, von oben keine Feuchtigkeit bekommen, ausreichend Licht haben, wenn man sieht, dass die Pflanzen gesund, ohne Krautfäule groß werden, dann macht das Spaß und weckt Lust auf mehr.
Wer im Sommer oder dann im Herbst lecker ernten möchte, der muss natürlich vorher auch aussehen. Da stellt sich dann die Frage, was denn eigentlich? Herr Balster, beim Saatgut, da gibt es ja preislich ziemlich große Unterschiede. Da gibt es Tüten für 19 Cent und dann kann man irgendwie auch Tüten für 3,99 kaufen. Taugen die günstigen Saatguttüten auch oder sollte ich von vornherein da lieber ein bisschen mehr investieren?
Also investieren ist immer gut. Qualitätssaatgut hat seinen Preis, das ist wichtig und es ist in der Regel auch wesentlich keimfähiger und besser als das Billigsaatgut. Und da ist es grundsätzlich auch immer ganz gut, wenn man so einen Keimtest macht. Ich würde immer dazu raten, qualitativ hochwertiges Saatgut zu kaufen und es kann aber auch durchaus sein, dass man selber geerntet hat. Und da ist es auch gut, einfach mal so zu gucken, hat das Saatgut überhaupt noch Keimkraft? Da sollte man auch dran denken.
Auch für altes Saatgut, gerade manchmal hat man die Tütchen ja gerne 5, 6 Jahre liegen, findet sie dann wieder und denkt, ach Mensch, da sind ja noch die Radieschen oder die Möhren, kann ich die eigentlich noch nehmen? Wie funktioniert der Test?
Manche halten sich sehr lange, um das herauszufinden, nimmt man feuchtes Haushaltspapier, legt das auf den Teller und darauf streut man so ein paar Samenkörner aus und das deckt man mit einer Frischhaltefolie ab. Und wenn die Samen nicht austrocknen und nicht im Wasser schwimmen, werden nach einiger Zeit Keime sichtbar und geht mehr als 50% der Saat auf, dann kann man sie weiterverwenden und dann hat man alles richtig gemacht. Wenn man fertiges Saatgut kauft, Qualitätssaatgut aus dem Gartencenter, dann ist sozusagen dieser Keimtest schon vorab erfolgt. Und da kann man davon ausgehen, dass die eigentlich auch gut keimen. Da passiert dann nichts dran. Wichtig ist immer zu gucken, dass es sich nicht nur um qualitativ hochwertige Saatgut handelt, sondern auch um robuste Sorten, die wenig anfällig sind. Beispiel Tomaten für Kraut- und Knollenfäule, die einfach sehr robust und geschmacklich gut sind.
Tomaten ist ein gutes Stichwort. Da habe ich auch eine Mail bekommen. Alina Mischik Frenzen, die hört uns nämlich auf Mallorca. Sie schreibt, Olla von Mallorca, ich lebe seit einigen Jahren auf der Insel und habe immer viele Tomaten auf der Terrasse. Dauernd haben sie diese furchtbaren weißen Fliegen. Wie werde ich die Viecher los? Vielen Dank für Tipps.
Ja, schön ist, dass die weißen Fliegen überall auftauchen. In Deutschland, in Spanien, auf den Inseln gleichermaßen einer der schlimmsten Schädlinge, die wir so kennen. Wichtig ist, rechtzeitig Gelbtafeln aufzuhängen, um überhaupt sichtbar zu machen, was an Tieren unterwegs ist. Optimal kultivieren, befallene Blätter rechtzeitig zu entfernen, möglichst dann, wenn es relativ kühl ist, weil die Viecher dann nicht einfach auffliegen können. Und man kann, das finde ich eigentlich sehr spannend, Nützlinge einsetzen gegen diesen Schädling im Gewächshaus. Zum Beispiel Schlupfwespen, Encarsia formosa heißen diese Viecher, die man bestellen kann bei Nützlingslieferanten. Die sollte man einsetzen, bevor die Massenvermehrung schon eingesetzt hat. Also wenn man auf den Gelbtafeln die ersten Schädlinge festgestellt hat, spätestens dann. Und diese Schlupfwespen, die werden in so kleinen Rähmchen, Kartonrahmen geliefert. Die werden in den Pflanzen aufgehangen, stechen dann die weißen Fliegen an. Und in diesen weißen Fliegen, auch in den Eiern, reift der Nachwuchs des Nützlings heran. Die werden also von innen parasitiert. Und das ist eine Möglichkeit, diese weißen Fliegen in den Griff zu bekommen, ohne dass man irgendwelche chemischen Mittel einsetzen muss.
Und das geht nur im Gewächshaus oder geht das auch bei ihr auf der Terrasse?
Das geht leider nur im Gewächshaus unter gewächshausähnlichen Bedingungen, weil die sich sonst verpieseln würden, in Anführungsstrichen. Aber ich denke mal, vielleicht macht es dann Sinn, die in so einem kleinen Gewächshaus zu halten. Könnte ja sinnvoll sein, ein Vlies davor zu hängen, engmaschiges, wo die einfach nicht durchkommen können. Das wäre eine gute Alternative. Und ansonsten würde ich sagen, rechtzeitig die Tafeln aufhängen. Und wenn man die ersten Blätter hat und die entfernt, die betroffen sind, dann kriegt man dieses Griff, ohne dass man chemische Mittel einsetzen müsste, gut in den Griff.
Ich bin ja immer ganz neidisch, wenn ich durch so andere Gärten schlender und dann so tolle Gemüsebeete sehe, wo alles nacheinander wächst, gedeiht, man ernten kann in Hülle und Fülle. Wie lege ich so ein richtig tolles, gutes Gemüsebeet an?
Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die Südausrichtung, die Sonneneinstrahlung ist ganz wichtig und dann sollte man strukturiert vorgehen. Man sollte also erst dann beginnen mit der Aussaat, wenn die Zeit es hergibt, nicht zu früh. Wenn die Aussaat auf der Fensterbank begonnen hat, dann beginnt man Mitte Februar. Beim früheren Termin hat man zu wenig Licht und die Pflanzen werden nicht optimal. Also wenn man rechtzeitig anfängt, dann hat man auch kontinuierlich über einen langeren Zeitraum die optimalen Pflanzen. Dann geht's weiter. Im März beispielsweise mit Kürbissen und Zucchinis und wenn die Jungpflanzen dann um den 20. Mai ins Beet gesetzt werden, ist Anfang Mitte April die passende Zeit für die Aussaat. Also man muss chronologisch richtig vorgehen. Man sollte erst dann anfangen, im Freiland was zu machen, wenn der Boden fein, krümelig und abgetrocknet ist. Und man sollte im Gewächshaus und auf der Fensterbank daran denken, dass man für die Aussaaten Anzuchterden verwendet, die wirklich dafür geeignet sind. Das heißt, die sind steril, da sind keine Pflanzen, Krankheitserreger drin und die optimale Keimtemperatur sollte man auch beachten. Die liegt so ungefähr bei 22 bis 25 Grad Celsius. Die heranwachsenden Jungpflanzen müssen immer hell stehen, bei 16 bis 20 Grad. Und im Freiland ist immer darauf zu achten, dass man nach Möglichkeit frühzeitig auch Gemüsevlies verwendet und die Pflanzen abdeckt. Das schützt vor Schädlingsfraß und hat einen Ernteverfrühungseffekt. Und was wir eben schon mal angesprochen haben, wichtig ist einfach kontinuierlich nachzusehen. Robuste Sorten verwenden, nicht immer alles auf einmal anzupflanzen. Und dann sollte man chronologisch vorgehen, Mischkulturen verwenden, Schwach- und Starkzehrer nebeneinander anpflanzen. Das ist auch ganz wichtig. Also Menschen sind wie Pflanzen, die befruchten sich gegenseitig. Manche mögen sich, andere nicht. Und wenn man daran denkt, dann hat man auch Glück mit der Anzucht von Gemüse im Freiland.
Haben Sie da einen Tipp, was gut neben was, also wenn Sie jetzt mal so fünf sagen sollten, wie kann ich die nebeneinander, keine Ahnung, Salat, Möhre, Radieschen, die Klassiker, Paprika, was mache ich am besten wohin?
Also mein Tipp wäre, sich Saatbänder zuzulegen, beispielsweise mit Möhren und Radieschen drin. Dann sieht man auch, Radieschen keimen schneller als Möhren. Das ist eigentlich schon gut und da sind auch verschiedene Gewürzkräuter mit eingearbeitet. Wenn man sowas hat, hat man gleichzeitig schon die optimale Mischung und den optimalen Pflanzabstand. Das wäre mein Tipp für den Anfänger, sowas zu kaufen. Und das sind Pflanzen, die sich gegenseitig befruchten und mögen. Dann hat man auch Erfolg.
Das hört sich gut an und so, als ob es für den Anfänger auch tatsächlich machbar wäre.
Genau.
Dann haben wir noch eine kurze Frage zum Thema Unkraut in Beeten von Volker Lehmann aus Hamburg. Er schreibt, in vielen seiner Gartenbeeten macht sich seit dem letzten Jahr der Sauerklee breit und überwächst alles. Er würde das gerne ohne Chemie loswerden. Hat er da eine Chance?
Großes Problem. Oxalis, das ist dieser Sauerklee, macht sich seit geraumer Zeit im Beet breit, übrigens auch in manchen Rasenflächen. Und das in den Griff zu kriegen, ist nicht ganz einfach. Ich würde vorschlagen, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ist aber so frühzeitig zu jäten und daran zu denken, dass man ausgewogen düngt und kalkt, weil Oxalis benötigt saure Böden, er liebt Stickstoff und Wärme. Und wenn er das nicht bekommt, dann wird es automatisch weniger. Also mein Tipp, gut kalken, rechtzeitig jäten und dann kriegt man diesen Sauerklee zumindest in Beeten einigermaßen gut in den Griff. Mhm. Viel Erfolg.
Karl Breckwold aus Mölln, der hat geschrieben, Moin aus Mölln, ich habe beim Sturm meinen Gartenzaun verloren. Jetzt will ich mit alten Steinen eine Natursteinmauer anlegen und bepflanzen. Es ist eher sonnig mit einigen schattigen Stellen. Welche Pflanzen, die eignen sich dafür und wo bekomme ich die denn?
Also grundsätzlich Stauden kriegt man beim Staudengärtner seines Vertrauens. Davon haben wir in Schleswig-Holstein Gott sei Dank noch ganz schön viel. Natürlich auch in Gartencentern und Baumschulen, die vertreiben diese Pflanzen auch. Was geeignet ist an Pflanzen für Trockenmauern, mir fällt da ein, für sonnige Standorte, zum Beispiel Schafgarbe, Steinkraut und auch Gänsekresse. Die Grasnelke ist wunderschön, auch das Blaukissen, das macht so richtig tolle, schöne Flächen, richtig blau im Frühjahr. Die Heidenelke, das Hungerblümchen, Feinstrahl, auch kleine Nachtkerzen und Alpenmohn gehört dazu. Dann ist es schon richtig krass in sonnigen Lagen. Und für die absonnigen Bereiche, für die eher schattigeren Lagen, gibt es auch so ein bisschen was. Gänsekresse zum Beispiel, den kleinen Gänsefarn, auch der ist geeignet. Rippenfarn, die Trugerdbeere, Gundermann und Tüpfelfarn. Das sind Pflanzen, die gibt's auch nicht an jeder Ecke. Da muss man wirklich beim Staudengärtner nachfragen. Und da kann man sich das dann auch mal angucken. Die Pflanzen kosten nicht viel Geld, sind langlebig und robust. Und die lassen sich so gut verwenden.
Und halten dann hoffentlich mehr aus als der Zaun, der da beim Sturm
auf
verloren
jeden Fall.
Gegangen
also ich sag mal, die nächsten 20 Jahre sind gesichert.
Das klingt doch gut. Was kann ich wo am besten pflanzen? Da ist Herr Balster genau der Richtige, wenn es darum geht, Tipps zu geben, welche Pflanze für einen bestimmten Standort genau die richtige ist. Und da haben wir auch wirklich eine Menge Fragen bekommen. Versuchen wir uns da ein bisschen durch, im wahrsten Sinne des Wortes, zu ackern, Herr Balster. Mhm. Wolfgang Siebels aus Heide schreibt, er möchte ein kleines Beet mit Buchs einfassen. Sein Gärtner hat aber jetzt gesagt, dass der anfällig ist für Krankheiten. Und er würde gerne wissen, ob das stimmt und ob es da denn Alternativen gibt.
Begrenzt. Also Buchsbaum leidet seit einigen Jahren unter dem sogenannten Cylindrocladium-Blattfall. Das ist eine Pilzkrankheit, die einfach dazu führt, dass innerhalb von kurzer Zeit ganze Bestände komplett absterben. Die ist so von Süd nach Nord vorangeschritten und seitdem haben wir große Probleme auch im öffentlichen Grün, im Privatgarten, auf Friedhöfen und dergleichen mehr. Und der zweite Schädling ist jetzt auch in Schleswig-Holstein aufgetaucht, der das Leben für den Buchsbaum noch schlimmer macht. Das ist der gefürchtete Buchsbaumzünsler. Und diese Räubchen des Zünslers, dieses Schmetterlings, fressen die noch verbliebenen Blätter kurz und klein und hinterlassen nur noch Wüste. Das ist ganz schrecklich. Aber flächendeckend ist er bislang noch nicht so wirklich in Schleswig-Holstein aufgetreten. Und man muss einfach dazu sagen, es gibt mittlerweile neue robuste Züchtungen, die kommen von einem belgischen Züchter. Die werden zurzeit gerade versuchsweise in der Lehrversuchsanstalt Bad Zwischenahn aufgepflanzt, die unempfindlich sind gegen den Pilz. Damit kann man es in ein paar Jahren sicherlich probieren. Ansonsten würde ich empfehlen, Buchsbaum-Alternativpflanzen auszuprobieren, wie den Gundermann beispielsweise. Das ist eine Staude, zur Einfassung gut geeignet. Oder kleinwüchsige Taxus, Mini-Eiben. Oder Ilex crenata convexa-Typen, das sind ganz kleine Ilexe, Stechpalmen, die man auch als Buchsbaumersatz verwenden kann. Buchsbaum ist ansonsten eine tolle Pflanze, sie ist anpassungsfähig, robust, kaltverträglich, kann alles ab. Von daher würde ich sagen, wenn das so begrenzt ist, nur ein paar Quadratmeter mit Buchsbaum bepflanzt werden sollen, kann man ihn auch nach wie vor verwenden. Immer gut hingucken, vielleicht ist es ein älterer Herr, der Zeit und Lust hat. Und wenn man dann sieht, dass die ersten Schädlinge unterwegs sind, dann kann man sie auch bekämpfen oder auch rechtzeitig Fallen aufhängen. Ansonsten gibt es genug Alternativpflanzen. Beim Buchsbaumgärtner seines Vertrauens nachfragen in den Baumschulen vor Ort macht Sinn.
Verena Holtmann aus Neumünster möchte gerne wissen, sie ist Neuimkerin und möchte gerne jetzt was für ihre Bienen tun. Sie sagt, der Garten ist sehr groß und sie kann da einiges pflanzen. Was sie vor allem interessiert, ob sie das jetzt schon tun kann, weil sie jetzt gerade Urlaub hat und gerne die Zeit schon mal nutzen würde.
Also es gibt ganz, ganz viele schöne Bienengehölze, die man verwenden kann, die man auf jeden Fall auch rechtzeitig unterbringen sollte. Das sind auch so Klassiker, die eigentlich schon jeder kennt. Also ich würde zum Beispiel empfehlen, bei den Gehölzen auch was wie Sommerflieder anzupflanzen. Die sind einfach total robust, wüchsig. Es kennt jeder diese Pflanzen und die sind einfach wunderschön. Und bei den Stauden, wenn man wenig Platz hat, geht das schon los, zum Beispiel mit den Astern, den Glockenblumen, dem Purpursonnenhut. Jetzt sind wir wieder beim Thema Stauden. Beim Staudengärtner vor Ort gerne mal nachfragen. Der hat sie auf jeden Fall. Und in Neumünster gibt es genug Gartencenter, Baumschulen, die sowas im Angebot haben. Wasserdost, Sonnenröschen, auch die Christ- und Lenzrosen, die jetzt blühen, gehören zu den Bienen- und Schmetterlingsstauden, die wichtig sind. Gelenkblumen, Braunellen, Sonnenhüte, Wollziest, das sind Pflanzen, auch die Kugeldistel, die einfach ganz wichtig sind.
Aber für die geht's Insekten. Jetzt schon oder?
Ja. Also Pflanzen kann man jetzt schon, wenn der Boden ein bisschen abgetrocknet ist, ein bisschen würde ich auf jeden Fall noch warten. Das gilt auch für die Gehölze und man sollte auch an die frühblühenden Gehölze denken, beispielsweise auch an die Kornellkirschen, Cornus mars zum Beispiel. Auch die sind wichtig. Und bitte nicht vergessen, die Gehölze sind wichtig, die Stauden, aber auch die Zwiebelpflanzen. Ich habe neulich gesehen, bei mir um die Ecke im Aukrugerland, da waren die Krokusse voll am Blühen und die Bienen waren auch schon voll unterwegs, also 3 Wochen eher als sonst. Gerne auch an Zwiebelblumen denken. Und wenn man die Mixtur hat, dann hat man nicht nur die Bienen im Garten, sondern auch ganz viele andere Falter und Insekten. Und das ist wichtig.
Dann hat Erhan aus Pinneberg geschrieben, er hat seine Rhodos zurückgeschnitten und er braucht jetzt Pflanzen für darunter, weil alles so kahl ist.
Also ich sag mal, bei den Rhododendren gibt es auch ganz viele Pflanzen, oder die dazu gut passen. Das sind zum Beispiel Frauenmantel, Anemonen und Astilben, Gewächsestauden, die man auch beim Staudengärtner vor Ort kaufen kann, die pflegeleicht und robust sind. Bergenien gehören dazu. Die verzauberten Elfenblumen, die heißen tatsächlich so, sind auch total schick. Storchschnabel und auch Hostas, das sind schöne Pflanzen. Und bei den Gräsern sind es die säggenartigen Pflanzen, die man verwenden kann und die zu Rhododendron gut passen. Die Pflanzen würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die sind verträglich und robust. Habe ich Anemonen schon genannt. Auch das wäre passend. Und das macht einfach so ein Beet aus, was unten schön begrünt ist. Und der Vorteil besteht darin, wenn die Rhododendren wieder nachgegrünt sind und blühen, sie blühen ja in einem begrenzten Umfang von Mitte Mai bis Mitte Juni. Und wenn man dann abwechslungsreich unterpflanzt hat mit Stauden, dann verlängert man sozusagen die Blütezeit der Rhodos bis weit in den Sommer und in den Herbst. Und darum ist die Untergrundbepflanzung sozusagen mindestens genauso wichtig.
Ach super. Und dann hat uns noch Gisela aus Glinde geschrieben. Sie hat ein neues Beet angelegt und hätte gerne von Ihnen Rosenempfehlungen. Sie möchte duftende Edelrosen pflanzen, die für die Vase und auch für den Schnitt geeignet sind. Und ob Sie da Tipps haben für Sorten, die auch mit unserem Klima eben zurechtkommen.
Da gibt es so zeitlose Klassiker. Und der Vorteil ist, wir haben ja in Schleswig-Holstein große Rosenzüchter, die sich im letzten Jahrzehnt und davor auch schon sehr bemüht haben, robuste, unempfindliche, duftende Pflanzen auf den Markt zu bringen. Nicht nur in Schleswig-Holstein, aber das sind welche, die gut geeignet sind. Und mir würde einfallen, bei den roten Edelrosen, die über einen gewissen Duft verfügen, Duftfestival samtrot. Von der Wuchshöhe sind die so etwa 60 cm hoch, die Pflanzen. Duftzauber, das ist eine Rose, die etwa so 90 cm hoch wird. Stark duftet, prima aussieht. Übrigens auch öfter blühend ist, das ist wichtig. Da hat man über einen langen Zeitraum was davon. Erotika, auch schick, nennt sich ja auch schon richtig klasse, toller Name, 90 Zentimeter hoch. Oder auch Grande Amore, hört sich mindestens genauso
toll an. Die hören sich alle toll an.
Und die hat aber nur einen etwas schwächeren Duft, ist aber trotzdem wunderschön. Und auch da würde ich empfehlen, wenn man sie für den Schnitt verwendet, wenn man sie zu Hause hat, dann sollte man sie auch passend vielleicht noch unter Pflanzen mit den geeigneten Stauden. Das hübscht das Ganze noch ein bisschen auf und bereichert auch durch die Farbe, die dann noch zusätzlich dazukommt. Das wären Sortenempfehlungen. Ich glaube, damit liegt sie ganz gut.
Wir haben schon ganz viel gesprochen über, wir haben über Blumen gesprochen, wir haben über Gemüse gesprochen, über Gewächshäuser, über Sturmschäden, also ganz viel haben wir schon abgearbeitet, aber ein Klassiker, würde ich sagen, im Garten, den haben wir heute noch gar nicht behandelt, nämlich den Rasenherbalster. Der ist ja auch immer noch in großer Fläche bei vielen Menschen vorhanden und sorgt immer wieder für Probleme. Wann fange ich eigentlich an, mich dem zu widmen? Also Stichwort Mähen, Vertikutieren, wann sollte ich dem wieder ein bisschen Pflege geben?
Erst dann, wenn er abgetrocknet ist und wenn das Gras wächst. Also gleichmäßige Temperaturen über 10 Grad, naja, die haben wir ja schon bald. Und wenn das Ganze nicht mehr so eine Wasserwüste darstellt. Ich habe zwar in der letzten Woche schon einige gesehen, die mit dem Rasenmäher unterwegs waren, aber das diente mehr als Laubsauger, glaube ich. Da muss man schon abwarten, auch wenn es in den Fingern juckt, aber es ist einfach noch viel zu feucht. Und die Gräser müssen auch erstmal gleichmäßig wachsen können. Das Wasser muss weg, nach unten drainieren können. Und dann sollte man erst wieder loslegen, also frühestens im kommenden Monat.
Wir haben einen Anrufer zu dem Thema Rasen. Herr Christiansen hat eine Frage.
Ich habe folgende Frage. Wir haben ungefähr so ein 200 Quadratmeter Rasen. Der Garten ist ein klein wenig größer. So, seit letzten Herbst und diesem Winter jetzt sieht er aus wie eine schöne Moosschicht. So, zwischendurch sind auch ein paar grüne Grasbüschel zu sehen. Meine Frage, ich bin nicht der Typ, der jetzt einen richtigen englischen Rasen haben will. Kann man eigentlich diesen Moosrasen, der sieht gar nicht so schlecht, so stehen lassen, falls da noch Gras drüber wächst, könnte man ja mit dem Rasenmäher erhöht drüber mähen. Oder ist das irgendwie ungünstig für alle anderen Pflanzen rundherum oder dass da irgendwie Schimmel kommt oder wie auch immer. Ich habe nur die Frage, muss man den Rasen jetzt tatsächlich bearbeiten? Oder kann man das wirklich so optisch stehen lassen?
Also erstmal sind es ästhetische Gesichtsgründe. Man kann sich die schlimmsten Flächen, die man hat, auch immer schön trinken. Aber anderen soll es ja auch gefallen, einem selber auch. Darum wäre mein Tipp, erstmal daran zu denken, dass man, wenn es Zeit ist, gut düngt. Wenn man die Gräser gut düngt, wächst das Moos auch schlechter. Das Einzige, was passieren kann, eben wurde gefragt, was kann denn sonst noch auftreten? Schimmel nicht unbedingt, aber Algen. Wenn es zu feucht ist, treten Algen auf. Da kann man wirklich ausgleiten auf dieser Schicht. Und darum ist es wichtig, etwas dagegen zu tun, indem man zum Beispiel die Bodendurchlässigkeit durch Belüftung verbessert. Das nennt man Aerifizieren. Das heißt also, wenn der Boden grob abgetrocknet ist, nimmt man eine Grabegabel.
Da gibt es auch so tolle Schuhe, die man unter die Schuhe schnallt.
Gibt's auch, aber wenn man so einen speckigen, schweren Boden hat, bleibt man stecken und kommt nicht wieder raus. Von daher würde ich echt empfehlen, so eine Grabegabel zu nehmen, pro Quadratmeter 4-5 Mal einzustechen und nachher dann einfach so eine dünne Sandschicht auszubringen. Das hat so einen Drainageeffekt und die Feuchtigkeit kann besser abfließen. Anschließend kann man auch noch vertikutieren. Das heißt also, grobe Richtung, das Moos ein bisschen rausreißen. Aber das würde ich erst dann machen, wenn die Gräser wieder beginnen zu wachsen. Und wenn die stärker wachsen und das Mooswachstum automatisch unterdrückt wird, hat man nur noch halb so viel Moos. Das bringt eine ganze Menge. Und ich würde immer dazu raten, auch gut zu düngen anschließend mit einem organischen und mineralischen Volldünger, der dafür sorgt, dass man über mehrere Wochen einen Düngereffekt hat. Und dann wächst sich das alles wieder zurecht. Also ich würde noch nicht verzweifeln, abwarten, das ist wichtig und dann kriegt man das Ganze gut in den Griff. Abraten würde ich von chemischen Präparaten auf Eisensulfatbasis. Meistens führt das auch zu einer gewissen Versauerung des Bodens. Und wenn der pH-Wert irgendwann zu tief in den Keller geht, hat man noch mehr Moos. Mein Tipp, das gilt aber auch für andere Flächen im Garten, einfach auch gerne mal eine Bodenuntersuchung durchzuführen. Erstmal zu testen, wie ist denn der Boden, was ist überhaupt drin? Das sind Standarduntersuchungen, wo herausgefunden wird, wie ist der Phosphor, der Kalium, Magnesiumwert des Bodens. Und da gibt's Umweltlabore, die das durchführen, zum Beispiel die LUFA hier in Kiel, ETL, oder die AgroLab Agrargruppe, die bieten solche Düngeuntersuchungen an. Es gibt nur wenige, darum nenne ich die beide. Und da kann man dann auch einfach wissen, Wie ist denn jetzt der Säuregrad des Bodens? Wie ist der Nährstoffzusammenhalt, hätte ich bald gesagt. Wie ist der Nährstoffgehalt des Bodens? Und wenn man das weiß, kann man gezielt gegen Defizite vorgehen. Und das trägt dazu bei, dass man im Rasen auch weniger Moos hat.
Vor allem das mit dem Einstechen klingt nach viel Arbeit, aber...
So ist es. Das Gute ist, es ist doch so, wenn man die Zeit hat und damit rechtzeitig durchstartet, aber erst dann, wenn der Rasen abgetrocknet ist, dann hat man langfristig was davon und das zahlt sich garantiert aus. Und das ist ja auch eine sportliche Betätigung bei hoffentlich bald gutem Wetter.
Mhm. Noch zwei Fragen zum Thema Umpflanzen. Ilse Bruns aus Rheinfeld möchte gerne wissen, ob sie ihre Astern jetzt schon umpflanzen kann.
Ja, also ich würde noch ein bisschen warten, bis das Ganze im Garten abgetrocknet ist, wenn man einen leichten Boden hat.
Das ist heute das Stichwort schlechthin abtrocknen.
Sonst sagen die Leute, es geht hier ja nicht um Wasserpflanzen. Bei der Gelegenheit würde ich auch vorschlagen, die Pflanzen zu teilen. Ne? Das heißt also, wenn sie sehr große Astern hat, sehr viele Pflanzen und die werden umgepflanzt, dann gerne in der Mitte durchstechen, aus einer Pflanze vier neue machen, mit zusagendem Kompost an einer neuen Stelle eingraben und dann hat man Pflanzen auch gleichzeitig vermehrt. Eine tolle, preisgünstige, gute Angelegenheit.
Und dann noch von Johann Reimers aus Oldenburg. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich diese Pflanze richtig ausspreche. Er gestaltet sein Beet neu und möchte die Himerocallis umpflanzen.
Mhm.
Und da fragt er auch, ob er das jetzt schon machen kann. Vielleicht, ob er das machen kann, wenn es abgetrocknet
genau,
ist, um das vorwegzunehmen.
Zum Frühjahr hin geht das sehr gut. Himerocallis sind Taglilien, die unempfindlich und robust sind und die gerne auch mal geteilt werden können. Die blühen schön und jede Blüte nur einen Tag im Sommer. Und die bereichern einfach auch jedes Beet, passen übrigens auch sehr gut zu Rosen.
Prima, dann auch da... Los geht's.
Gutes Gelingen.
Schädlinge sind immer, wenn Herr Balster da ist, ein großes Thema und so ist es auch heute. Irgendwas wächst immer nicht so, wie es soll. Und würde ich sagen, gucken wir mal, ob Sie da auch wieder gute Tipps auf Lage haben, Herr Balster. Jutta Michaelsen aus Rheinbeek, die hat zum Beispiel ein Problem mit ihrer Thuja-Hecke. Sie sagt, die sieht nicht so richtig gut aus. Sie konnte viele braune Triebe und kleine Löcher an den Stämmen beobachten. Mhm. Was könnte das sein?
Also wir hatten ja im letzten Jahr, da ging das aber im Vorjahr, große Trockenstressprobleme bei Laub- und Nadelgehölzen. Und diese kleinen Bohrlöcher, auch bei Thujen, bei Lebensbäumen und auch bei Chamazyparis, bei Scheinzypressen, die deuten hin zum Beispiel auf einen Befall mit Borkenkäfern, Thuja-Borkenkäfer und anderen Käfern. Mein Tipp wäre hier, das ist immer so schwer mit ferndiagnostischen Geschichten, gerne wirklich mal untersuchen lassen. Man kann anhand dieser Proben auch rausfinden, was es denn genau ist, meistens anhand von Ast- oder Zweigproben. Gerne einen Pflanzenschutzdienst schicken der Landwirtschaftskammer, also an die Kollegen
aus Kiel. Was kostet sowas?
Haus- und Kleingartenuntersuchungen sind in der Regel sogar kostenfrei.
Oh.
Und wenn, kosten das auch nicht die Welt. Aber gerne einfach mal genau rausfinden, was es ist, das ist wichtig. Wenn es ein Borkenkäferbefall gewesen ist, den man jetzt feststellt, dann ist es sowieso zu spät. Dann leiden die Pflanzen sehr stark, werden braun und sterben völlig ab, wenn man Pech hat. Wenn das nur einzelne Astpartien, Zweigpartien sind, schneidet man die raus, das reicht dann in der Regel. Das könnte das gewesen sein. Und wenn es denn der Borkenkäferbefall gewesen ist, dann ist es wahrscheinlich sowieso zu spät gewesen. Wenn es nur an einigen Trieben ist, reicht der Schnitt meistens aus. Und wie gesagt, herausfinden, ob es wirklich dieser Schädling gewesen ist. Manchmal ist es auch die Zweigdürre, sind es verschiedene pilzliche Erkrankungen, aber das deutet in diesem Fall auf diesen Käferbefall hin.
Dann hat uns Hartmut Rogalla aus Rendsburg geschrieben, seine Cheflehrer hat schmierige Triebe und verliert viele Blätter. Seit einiger Zeit macht er da sich ziemliche Sorgen. Mhm. Haben Sie da auch eine Idee, was es sein könnte?
Ja, ich habe auch selber so ein Teil zu Hause und die leidet gerade im Winter verstärkt unter Läusen. Manchmal sind das auch Schild- und Schmierläuse. Und diese Tiere kann man eigentlich ganz gut bekämpfen mit Präparaten auf Ölbasis. Das geht sehr gut. Und damit kriegt man diese Tierchen relativ gut in den Griff. Bei der Schäfflerei ist es übrigens so, sie ist sogar schnittverträglich. Und mein Tipp wäre einfach, die am meisten betroffenen Triebe komplett zurückzuschneiden, wenn möglich, die Pflanze zum Frühjahr umzutopfen und dann auch gerne wieder auf die helle Fensterbank zu stellen. Dann treibt die wie neu wieder durch und man ist die Viecher los. Also, dann kriegt man gut in den Griff und diese Ölpräparate sind wirklich hervorragend.
Er hat noch weitergeschrieben, wer hilft mir bei Problemen mit Krankheiten an Pflanzen? Hm. Da wahrscheinlich genau der Pflanzenschutzdienst, den Sie eben angesprochen haben,
richtig,
oder?
Richtig, die Kollegen aus dem Haus- und Kleingartenbereich helfen da weiter, sowohl in Kiel als auch bei uns in Ellerhoop im Gartenbauzentrum beim Pflanzenschutzdienst. Und da würde ich einfach mal nachfragen.
Prima. Und dann hat uns Ulrike Ronnefurt aus Bad Schwartau geschrieben. Sie hat beim Gang durch ihren Garten festgestellt, dass an ihren Johannisbeeren ganz große, geschwollene Riesenknospen sind und schreibt, dass sie das noch nie hatte und wissen möchte, was das ist und ob das vielleicht am Wetter liegt.
Nee, am Wetter ist das eigentlich überhaupt nicht oder liegt es überhaupt nicht. Meistens hat man alle möglichen Milben und diese Milben führen dazu, dass man diese aufgeblähten Knospen hat. Und das kommt leider sehr häufig vor, primär bei Johannisbeeren. Und da wäre mein Tipp einfach, ganz stark zurückzuschneiden. Der Schnitt ist das Wichtigste bei diesen Johannisbeergallmilben. Die sind sehr klein, diese Tierchen, in der Regel nur so 0,2 Millimeter. Und die leben eben zu Tausenden in einer Knospe. Die brauchen Platz und darum sind die Dinger so dick. Und wenn man die stark zurückschneidet, dann kriegt man das in den Griff. Aber man muss es eben rechtzeitig machen, bevor die Milben im März und April die Knospen verlassen. Nur so kriegt man das gut in den Griff. Und chemisch bekämpfbar sind die Milben übrigens nur, wenn die sie Knospen verlassen haben, um neue Lebensräume zu besiedeln. Auch da sind Rapsöl-präparathaltige Pflanzenschutzmittel zugelassen, die man einsetzen kann. Nur es ist in der Regel so, dass der Schnitt viel effektiver und besser ist und solche Triebe nach Möglichkeit entsorgen, verbrennen, wenn möglich und nicht irgendwie schreddern und vor Ort belassen.
Also super, dass sie das jetzt gerade dann festgestellt hat beim Rundgang durch den Garten, weil jetzt gerade ja der perfekte Zeitpunkt ist, um das dann einfach zack abzuschneiden.
Genau, und der Schnitt ist die beste Pflanzenschutzmaßnahme und darum sollte man eigentlich immer, wenn man durch den Garten geht, eine Schere in der Tasche haben.
Prima. Schnitt ist ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich noch ganz, ganz viele Fragen zum Thema Rückschnitt. Ich glaube, viele juckt's in den Fingern, die wollen loslegen mit Schneiden. Genau, fangen wir schnell an. Heinrich Bunzen aus Kiel hat geschrieben, seine Blutjohannisbeere ist ziemlich breit geworden. Wie schneidet er die denn am besten zurück?
Kein Problem. Also Blut- oder Zierjohannisbeeren sind absolut schnittverträglich und sie sollten ruhig jetzt schon oder auch nach der Blüte, Entschuldigung, direkt nach der Blüte zurückgeschnitten werden, weil die blühen ja im Frühjahr. Wenn man sie jetzt stark zurückschneidet, hat man keine Blüte, das möchte man nicht. Gilt auch für Forsythien gleichermaßen, also von daher radikal, nicht auf Bauchhöhe, sondern von unten starke Triebe ganz doll zurückschneiden, dass sich von unten neues, blütenreiches Holz bilden kann. Also nach der Blütezeit im Frühjahr radikal rangehen.
Wolfgang Dirks aus Glückstadt, der würde gerne seine Lavendel zurückschneiden, die sind nämlich sehr verholzt. Er würde gerne wissen, wie weit er da dran gehen kann, ohne dass die geschädigt werden.
Im Prinzip sollte man immer im letztjährigen Zuwachsbereich bleiben. Geht man zu doll ins alte Holz, kommt die Pflanze nicht optimal wieder. Man muss Lavendel von Anfang an einen Schnitt gewöhnen und sollte dabei immer im Rückschnittsbereich des vorjährigen Holzes bleiben, also nicht zu sehr ins alte Holz reingehen. Und letztjährig gewachsenen Holz sollte man mindestens 3/4 der Gesamttrieblänge zurückschneiden.
Woher weiß ich denn jetzt, was das alte und was das neue Holz ist?
Das sieht man an der Ausfärbung des Holzes und man sieht ja so ungefähr an der Verfärbung, an diesen helleren Trieben, was im letzten Jahr gewachsen ist. Wenn man zu sehr in dieses gräuliche, bräunliche alte Holz reinschneidet, vergreist die Pflanze und treibt nicht gut wieder durch. Das ist manchmal auch eine Sortenabhängigkeit, aber Lavendel sollte man von Anfang an an Schnittmaßnahmen gewöhnen.
Also da ist Kontinuität wichtig.
Richtig und nicht auf einmal zu radikal rangehen, das mag Lavendel leider überhaupt nicht.
Oh Gott, wieder ein schwieriges Wort. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch bin. Anneliese Steffens aus Lübeck hat eine italienische Clematis Viticella.
Ja.
Und die hat jetzt schon ziemlich dicke Knospen. Kann sie die jetzt trotzdem noch zurückschneiden oder soll sie lieber ein Jahr Pause machen?
Nee, da kann sie beherzt reinschneiden. Auch noch im März, es macht nichts. Ich kenne das von meiner eigenen. Es gibt viele schöne Sorten, Etoile Violette zum Beispiel als dunkle Sorte. Da kann man gerne auf 30 bis 40 Zentimeter zurückschneiden, noch stärker, weil das sind die sogenannten neuholzblühenden Clematis. Die Viticellas, die Staudenclematis und wenn man die einfach radikal zurückschneidet, die Blüte entsteht am diesjährig reifenden Holz, am diesjährig wachsenden Holz, dann tut man alles dafür, dass die Pflanze kompakt und buschig wird. Und darum ist der Schnitt ruhig jetzt schon ganz wichtig, auch wenn nochmal Frost kommen sollte. Es macht den Viticellas und diesen Neuholzblühern, so nennt man die Gruppe, auch überhaupt nichts aus.
Es scheint schon einiges dicke Knospen zu haben. Herbert Vogt aus Gestacht sagt, seine Bodendeckerrosen, die haben jetzt auch schon richtig dicke Knospen, wie sonst eigentlich erst im Frühjahr. Ist da ein Rückschnitt möglich oder sollte er warten?
Ja, man kennt das ja, wenn die Forsythienblüte naht, dann sollte man zurückschneiden, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber diese robusten, bodendeckenden Kleinstrauchrosen, die können auch durchaus jetzt zurückgeschnitten werden. Die sind schon richtig fett von den Knospen, gut davor. Manche sind schon ausgetrieben und der radikale Schnitt startet überhaupt nicht. Immer so schneiden, dass man so alles, was zu sehr nach innen wächst, was spattelig und krank ist, das schneidet man radikal raus. Gerne auch mal Triebe, die irgendwie Schäden haben durch irgendwelche Pilzkrankheiten. Das muss nicht jedes Jahr sein. Das kann bei bodendeckenden Kleinstrauchrosen auch nur alle 3-4 Jahre sein. Aber Schnittmaßnahmen werden grundsätzlich immer gut vertragen. Überhaupt kein Problem, auch jetzt schon.
Und Hans-Joachim Johansen aus Niebel, der hat sich im Herbst für einige Kübel Staudenwaldreben aus dem Internet bestellt und fragt, ob die eigentlich geschnitten werden müssen. Er meint nämlich, die sehen ganz schön braun und schlecht aus.
Ja, klar, weil die abgestorben sind und die treiben von unten neu wieder durch. Wir hatten eben die Viticellas, diese italienischen Waldreben, und die Staudenclematis gehören auch in die Gruppe der neuholzblühenden Clematis-Waldreben, also auf Deutsch. Und die vertragen auch jetzt den radikalen Schnitt. Keine Angst, was oben braun und unansehnlich ist, ist abgestorben, kommt vom Vorjahr. Aber wenn man genau hinguckt, treibt sie jetzt von unten neu durch. Und die Triebe, die sich jetzt entwickeln, vertragen diesen Schnitt sehr wohl. Übrigens bei Clematis unbedingt dran denken, das sind Säufer und Fresser. Die brauchen viel Nährstoff und später auch viel Wasser. Jetzt haben wir genug, aber später bitte auch gut düngen und auch gut wässern.
Und wir machen weiter mit dem Thema Rückschnitt. Gisela Wedel aus Trappenkamp hat eine riesige Magnolie direkt an der Terrasse und würde sie gerne ein bisschen kürzen und möchte auch da wissen, wann und wie viel.
Gerne nach der Blüte zurückschneiden und bitte so, dass die natürliche Wuchsform erhalten bleibt. Also immer absetzen, in Anführungsstrichen, auf einen Seitenast. Man sollte dafür sorgen, dass sie nicht nach innen wächst. Und man sollte die natürliche Wuchsform immer nach Möglichkeit beibehalten, berücksichtigen. Übrigens, Magnolien mögen überhaupt keine Bodenbearbeitung im unteren Bereich. Von daher bitte nicht zu viel darauf rumtrampeln oder mit der Hacke irgendwas machen. Und dann nach einer entsprechenden Düngegabe wachsen sie sich nach dem Schnitt im Frühjahr wieder zurecht.
Und wir haben tatsächlich hier meinen ganzen Stapel jetzt abgearbeitet. Hildegard Wisnowski aus Hamburg, die schreibt noch, da sind wir wieder beim Thema Sturm. Sie hat nämlich einen ganz tollen Schmetterlingsflieder in ihrem Vorgarten, aber der ist jetzt beim Sturm auseinandergebrochen. Lohnt sich da jetzt noch ein Rückschnitt?
Ja, der lohnt sich auf jeden Fall. Auch dort ist es so, dass die, genau wie Rispenhortensien zum Beispiel, Sommerflieder, die bilden ja die Blüten am Holz, was nachwächst. Und wenn man die jetzt stark zurückschneidet, entstehen neue Triebe und die bringen üppige Blüten hervor. Also ruhig ran. Das kann auch sogar zum späteren Zeitpunkt noch sein. Aber wenn der Sturmschaden jetzt da ist, dann muss im Prinzip auch jetzt gehandelt werden.
Und jetzt ganz zum Schluss, wir haben ja wirklich viel, viel geschafft heute, viele Tipps gegeben, habe ich tatsächlich noch mal eine Frage aus meinem eigenen Garten. Ich habe ganz tolle Pfingstrosen, also zumindest waren sie mal toll. Letztes Jahr hatte ich das Problem, dass sie ganz viele Knospen bekommen haben und die dann aber vertrocknet sind. Die waren, ja, die sind irgendwann nicht mehr weitergewachsen und dann sind sie verkümmert. Kann ich das irgendwie vorbeugen?
Das kann Pflanzenschutzproblem gewesen sein in Form von Pilzen, aber das kann auch am Dünger gelegen haben. Verwenden Sie einen guten organisch-mineralischen Volldünger. Das
ist wichtig. Ich habe gar keinen verwendet.
Dann bringe ich Ihnen das nächste Mal einen mit und dann wachsen die auch wieder wie neu. Und einfach mal gucken, wie sind die Knospen, wie sind die Triebe. Manchmal hat man da so wie so Löcher drin, die von Käfern verursacht werden können. Ich denke, bei Ihnen ist es wahrscheinlich ein Düngerproblem gewesen. Es kann aber auch durchaus am Wetter gelegen haben. Ich denke, dieses Jahr mit dem passenden Dünger blühen die wie neu. Es wird ein Nährstoffproblem gewesen.
Aber wichtig, also ich muss denen tatsächlich zur richtigen Zeit quasi auch was zu essen geben.
Gerne mal, das brauchen die, auch wenn viele behaupten, die kommen ohne alles klar. Aber ich würde es damit einfach mal probieren. Ich bringe ihnen so eine Wundermischung mit und dann werden die auch schon wieder vernünftig wachsen.
Reicht, wenn sie mir aufschreiben, was ich besorgen muss, dann werde ich da ganz brav dran gehen und dann berichte ich beim nächsten Mal, ob meine schönen Pfingstrosen dieses Jahr dann auch was geworden sind.
Sehr gerne.
Zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr. Nur auf NDR 1 Welle Nord.